Liebe Gemeinde, ein durchaus besonderes Jahr liegt jetzt fast hinter uns. Vieles lief ganz anders, als wir vorher wissen oder auch nur ahnen konnten. Ein Jahr wie noch nie, könnte man mit vollem Recht sagen. Und so ist uns heute wohl bewusster als bei vergangenen Jahreswechseln, wie unbekannt das neue Jahr noch ist, das vor uns liegt. Viele hoffen auf die neue Impfung. Ob zu Recht, wird sich noch herausstellen. Viele sehnen sich danach, dass es wieder normal wird oder wenigstens etwas normaler. Entscheidende Stimmen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sagen allerdings, es wird nie wieder so wie vorher werden. Es wird keine Rückkehr zur bisherigen Normalität geben. Das Weltwirtschaftsforum plant schon seit längerem einen globalen Reset, also einen weltweiten Neustart. Corona scheint das möglich zu machen oder notwendig oder unabwendbar. Und das würde dann grundlegende Veränderungen für uns alle bedeuten. Dafür gibt es große Visionen, die verheißungsvolles Versprechen, ein Weg in eine bessere Welt, die integrativer, gerechter und respektvoller gegenüber Mutter Natur sein wird. So schreibt der Gründer des Weltwirtschaftsforums in einem Buch über Covid-19 und den globalen Neustart, den er vorhat. Ob das kommen wird? Und wenn ja, wird das dann die große Verbesserung oder die große Verführung? Wir sind in einem Übergang, nicht nur von 2020 zu 2021. Ich denke, man könnte die Corona-Pandemie und auch unter dem biblischen Begriff einer Plage fassen. Plagen treffen immer größere Teile der Bevölkerung. Sie können so etwas wie Heimsuchungen Gottes sein, Warnzeichen, Vorboten des Gerichts, auch schon Gericht. Sie können Übergänge markieren. Wir denken etwa an die 10 Plagen in Ägypten. Davon lesen wir im 2. Buch der Bibel. Diese Plagen sollten den Trotz Pharaos brechen und sie waren auch Gerichte über die ägyptischen Gottheiten. Sie steigerten sich immer mehr, bis etwas Neues kam und geschah. Israel durfte dann, ja musste, Ägypten verlassen und in sein verheißenes Land ziehen. Auf ähnliche Plagen stoßen wir im letzten Buch der Bibel. Sie steigern sich ebenfalls. Sie sollen im großen Stil zur Umkehr rufen. Leider wird die meist verweigert, wie wir auch nachlesen können. Und so werden diese Plagen zu Vorboten des Gerichts. Und danach kommt Gottes neue Welt, in der tatsächlich alles gut ist. Auch hier markieren die Plagen einen Übergang. Ob Corona ebenfalls in diese Kategorie gehört? Virologen und andere kündigen schon weitere Pandemien an, die unausweichlich wären, lese ich, höre ich. Befinden wir uns an einem Wendepunkt? Wenn ja, wohin? Ganz genau kann das niemand sagen. Hinterher ist man schlauer. Aber wäre es vielleicht klug, sich eventuell doch vorher schon schlau zu machen? Und könnten wir dafür etwas aus der Bibel lernen oder müssten wir es sogar lernen? Israel war in Ägypten. Sie waren dem Hunger im eigenen Land entflohen. Dort ging es ihnen besser. Dort an den Fleischtöpfen Ägyptens konnten sie sich richtig satt essen. Sie vermehrten sich, sie etablierten sich als Volk, sie nisteten sich ein, lebten zu Hause dort, fühlten sich wohl, lebten im Wohlstand, alles wunderbar. Nebenbei wurden sie allerdings immer mehr versklavt. Und so lebten sie in einer merkwürdigen Doppelexistenz. Einerseits gut eingerichtet und im Wohlstand, zahlenmäßig stark, andererseits in Bindungen und Unfreiheiten. Ihrer Befreiung ging der Versuch voraus, ihre Bevölkerungszahl zu reduzieren. Nicht durch Abtreibung vor der Geburt, sondern durch Tötung sofort nach der Geburt. Das sollte normal sein, war angeordnet. Allerdings gab es auch Mütter oder Hebammen, die sich dieser Kindstötung verweigerten. Und danach, ich finde das interessant, danach begannen die Plagen. Und schließlich verließen die Israeliten ihre angestammten, gewohnten Verhältnisse, mussten sie sogar verlassen. Und ich frage, könnte heute wieder etwas Ähnliches stattfinden? Für die Gemeinde von Jesus, auch jetzt in Europa. In anderen Ländern ist das längst schon anders alles. Aber auch die Gemeinde in Europa nun ihre Komfortzone verlassen muss, die ja zugleich eine enge Bindung an die Welt bedeutet. Schauen wir erstmal weiter. Wo befand sich Israel dann? Oder wo fand es sich wieder? In der Wüste. Das nichts mehr. Keine Fleischtöpfe, keine Gaststätten, keine Läden, keine Wirtschaft. Urlaub in der Wüste ist auch nicht so prickelnd, blühende Landschaften sind dort eher selten. Öde, Leere und Mangel. Wie sehnten sie sich nach ihrer alten Normalität zurück? Immer wieder. Wie wurden sie immer wieder zornig auf ihren politischen Führer, auf Mose, der sie in diese Lage gebracht hatte? Immer wieder Demonstrationen dagegen, Aufbegehren, Rebellion, Murren. Wüstenzeiten sind in der Bibel Zeiten der Prüfungen. Und es sind Gottes Zeiten. In der Wüste sind wir zurückgeworfen auf uns selbst. Da sind wir mit uns allein. Und es wird sichtbar und hörbar, was so alles in unserem Herzen ist. In der Wüste sind wir Versuchungen ausgesetzt, mitunter auch den Angriffen finsterer Mächte. Und in der Stille der Wüste kann uns Gott nahe kommen wie sonst nie. Es können Zeiten der intensivsten Gottesbegegnung sein. Wüstenzeiten, das kann die größte Katastrophe bedeuten oder die größte Chance. So wie eine Krise ins Verderben führen kann oder ganz Neues ermöglichen. Wüstenzeiten sind immer entscheidende Zeiten. Sie können uns verändern, entweder zum Schlechten oder zum Guten. Israel in der Wüste. Die Gefahr ist, dass man dort nur im Kreis läuft und nur um sich selbst kreist. Aber Gott hatte mit seinem Volk etwas ganz anderes vor. Im vorgeschlagenen Predigtwort für heute lesen wir aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 13. Die Israeliten zogen aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Zunächst waren sie also noch im fruchtbaren, im bewohnten Land, in Gosen. Übergang, das ist der erste Vers, und dann ging es in die Wüste. Da war nichts mehr, außer er. Alles andere war ihnen genommen. Aber er, verhüllt in Wolke und Feuer, wich niemals von ihnen, steht hier. Für Gottes Volk gilt, selbst wenn alles uns verlässt, Gott ist da, ganz krisenfest. Selbst wenn alles uns verlässt, Gott ist da, ganz krisenfest. Ja, es gibt Wegstrecken, da kennen wir uns aus, da sind Markierungen, da sind Straßen, da sind Hinweisschilder, aber manchmal sehen wir nichts mehr, nicht mal mehr Wege. Normalerweise haben wir Landkarten. In der Wüste, wo es nichts gibt, nützen selbst die Landkarten nicht allzu viel. Man würde nur eine schöne, große, gelbe Fläche sehen. Heute gibt es zum Glück GPS und Navigationsgeräte. Und so etwas hatte Israel damals auch schon, allerdings einige Nummern und Dimensionen größer, in Form einer Wolken- und Feuersäule. Und so hat Gott sie zuverlässig in sein verheißenes Land geführt. Dass es länger dauerte als geplant, lag nicht an ihm, sondern an dem Volk, das immer wieder abgehängt hat. Sie haben sich immer wieder den Anweisungen Gottes verweigert und wollten es selber besser wissen. So sind wir Menschen. Wir sind jetzt nicht mehr Israel vor 3.500 Jahren. Aber es gibt auch in unserem Leben immer wieder mal so etwas wie Wüstenzeit. Und jetzt lässt Corona so einiges dahinschwinden. Und dafür tritt manches zutage, was wir bisher so nicht vermutet hätten. Und so könnte man auch jetzt von einer Wüstenzeit sprechen, in gewissem Sinne. Möglicherweise wird diese Wüstenzeit noch einige Zeit andauern. Vielleicht wird sie sogar noch schlimmer, ich weiß es nicht. Wüste bedeutet zunächst Mangel. Und Wüste macht sichtbar, was bisher im Herzen verborgen war. Und so ist Corona auch eine Art Katalysator für Dinge, die bisher eher verborgen waren, aber nun plötzlich heftiger reagieren und sichtbar werden. Einiges wird da beschleunigt, offensichtlich, und intensiviert. Wüstenzeiten können Übergänge sein, etwas wird anders. Es geht danach neu und anders weiter. Wüstenzeiten gehören zu unserem Leben. Ich denke, die macht jeder irgendwann einmal durch, mindestens einmal. Wir sollten ein Ja dazu finden. Ja, es ist jetzt so eine Wüstenzeit. Wir sollten ein Ja dazu finden und uns den Herausforderungen stellen und die Chancen, die darin liegen, bitte nicht verschwenden. Ob man den Ankündigungen und Versprechungen der Politiker nun glauben kann und sollte oder nicht, es gibt da noch Gott als den Herrn der Welt und Geschichte. Und er lockt tatsächlich in ein verheißenes Land. Gott will, dass wir in unsere Berufung hineinkommen. Und was braucht es dafür? Ich nenne jetzt nur drei Dinge, die alle mit G beginnen, damit wir sie uns besser merken können. Wir brauchen Gemeinschaft mit Gottes Volk. Wir brauchen Gottes Wort, das Richtung und Orientierung gibt. Und wir brauchen Gottes Geist, der konkret führt. Wüste bedeutet dramatische Einschränkungen. drastische Einschränkungen. Aber eines darf gerade da nicht eingeschränkt werden. Und das ist die Gemeinschaft mit anderen. Israel zog als Volk aus. Durch die Wüste kommt man nicht allein. Da ist man auf andere angewiesen. Und die Führung, die wir im 2. Mosebuch finden, die da geschildert wird, hat es nie, ich betone nie, für Einzelne gegeben, sondern nur für das Volk insgesamt. Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, die auf dem Weg mit Gott und zu Gott sind, ist in allen Zeiten unverzichtbar. Unverzichtbar. Egal wie die Herausforderungen sind, wir müssen Wege finden, geistliche Gemeinschaft zu leben. Und wenn es mit wenigen ist, Jesus spricht von 2 bis 3 Leuten, die wenigstens notwendig sind. Unter dem geht es nicht. Und dafür ist ein reales, körperliches Zusammenkommen im selben Raum unverzichtbar. Virtuelle und damit auch überwachte Formen können das zwar ergänzen und manchen Mangel etwas ausgleichen, aber sie sind kein Ersatz für echte Gemeinschaft und die brauchen wir für unser menschliches und geistliches Überleben. Für beides, für unser menschliches und geistliches Überleben. Selbst unser Immunsystem braucht Gemeinschaft mit anderen, sonst fährt das so runter, dass wir allein davon krank werden. Zweitens ist Gottes Wort unverzichtbar. Es zeigt die generelle Richtung an. Mose und die Israeliten wussten, wo es hingehen soll. Erleben, es braucht in der Wüste nicht nur Nachrichten und Analysen und Statistiken darüber, wie viel Sand es gibt und wie viel Steine es gibt und wie heiß es tags ist und wie kalt es nachts ist und welche Arten von Schlangen und Skorpionen es da gibt und was es alles in der Wüste gibt und was es alles nicht in der Wüste gibt und so weiter und so weiter. Man braucht nicht nur diese Nachrichten in der Wüste. Wir brauchen auch in Corona-Zeiten nicht nur Corona-Nachrichten und Ähnliches. Jetzt mal Fasten angesagt. Wir brauchen grundlegende Orientierung vom Wort Gottes her. Wir brauchen eine Perspektive von Gott her. Die Bibel ist die notwendige Landkarte für unser Leben. Gottes Wort ist absolut unverzichtbar, wenn wir heil durchkommen wollen. Sonst kommen wir garantiert nicht heil durch. Und als drittes brauchen wir in der Wüste, ich sagte es schon, nicht nur Landkarten, sondern gerade da braucht es unbedingt eine Navigation. Also, es braucht eine Verbindung nach oben, um den Weg zu finden, wo gar kein Weg zu sehen ist und um diesen Weg gehen zu können. Es braucht Gottes persönliche Führung. Die geschah für Israel durch eine Wolken- und Feuersäule 24 Stunden am Tag und der Nacht auch. Wenn man das insgesamt liest, ist übrigens durchaus fraglich, ob diese Wolken- und Feuersäule tatsächlich für alle sichtbar war. Möglicherweise brauchte es dafür besondere Augen. Wolke und Feuer sind etwas Bewegtes, es ist nichts Statisches, was feststeht. Es ist kein Bild gemalt. Und deshalb sind Wolke und Feuer dem Lebendigen am ähnlichsten, dem Geist Gottes am ähnlichsten. Und sie drücken am ehesten sichtbar aus, dass Gottes Geist, Gottes Volk persönlich führte, wie es später auch die Propheten formuliert haben. Und das brauchen wir ebenso. Wenn wir diese Führung nicht erleben und ihr nicht folgen, werden wir nicht heil durch diese Zeiten kommen. Wir werden auch nicht zwischen guter menschlicher Führung und Verführung unterscheiden kann. Und Verführungen sind das Erste, wovor Jesus in der letzten Zeit warnt. Und er warnt auch vor Verführung viel häufiger als vor allem anderen. Lesen Sie die Endzeitreden von Jesus, Matthäus 24, Lukas 21, steht dort immer wieder, immer, immer wieder. Das ist die größte Gefahr. Wir brauchen Gottes Führung. In unserer Zeit nehme ich einiges an religiösem Aktivismus wahr oder Aktionismus. Ich nehme viel Gleichförmigkeit mit der Welt wahr, aber wenig an Klarheit und Führung von oben, die gesucht und der gefolgt wird. Aber wenn ich in der Wüste einfach nur immer schneller laufe, um möglichst bald wieder in den grünen Bereich zu kommen, dann laufe ich unter Umständen nur schneller im Kreis und bin eher erschöpft und tot als am Ziel. Wir haben im weltlichen Bereich schon genug Hysterie und Aktionismus. Die mögen über das eigene Unvermögen hinwegtäuschen und ein gutes Gefühl geben. Gelöst wird so nichts. Wir brauchen im Gegenteil Erlösung davon. Und wir brauchen Gottes Führung. Gottes Geist ist tatsächlich 24 Stunden am Tag da, mindestens so wie die Wolken und Feuersäule. Den darf ich empfangen und dann braucht es Augen und ein Gespür für ihn. Und dann braucht es Stille, um sein Flüstern zu hören. In der Regel brüllt er uns nicht an. Und für diese Stille und das Flüstern Gottes zu hören, ist in der Wüste sehr viel mehr Gelegenheit als sonst. Wir sollten das nutzen. Wir können nirgendwo Gott so gut hören wie in der Wüste, wenn wir nicht andauernd künstlichen Lärm machen, um die Fata Morgana eines Wohlfühl-Wellness-Christentums aufrechtzuerhalten. Damit ist es eh eines Tages vorbei. Und das führt auch nicht in den Himmel. Um Gottes persönliche Führung zu erfahren, braucht es ein inneres Hören. Ein inneres Hören. Und nicht ein sich ständig von außen anstoßen und drängen lassen. Wir leben in speziellen Zeiten. Wir erleben Dinge, die in dieser Weise so noch nie da waren. Wenn wir da heil durchkommen wollen, sind mindestens drei Dinge unverzichtbar. Gemeinschaft mit Gottes Volk, Gottes Wort, das die Richtung und Orientierung gibt, und Gottes Geist, der konkret führt. Gott will und wird das schenken. Nehmen wir es in Anspruch? Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Vater im Himmel, unsere Zeit steht in deinen Händen. Unsere Lebenszeit und alles, was uns begegnet. In allem willst du uns begegnen. Du willst, dass wir dich suchen und finden, dass wir dich ehren und so selber heil werden. Wir danken dir für das vergangene Jahr. Vieles war ganz anders. Danke, dass wir leben. Danke, dass wir deine Hilfe und Bewahrung bis zu dieser Stunde erfahren konnten. Wir bringen dir all unsere Unsicherheit und unsere Fragen, unsere Ängste und unsere Sorgen. wir nennen sie dir in der Stille. Bitte hilf uns, deinen Willen und deine Absichten zu erkennen. Hilf uns, durch deinen Geist zu empfangen, was du gerade jetzt schenken willst. Und hilf uns, deinen Willen zu tun. Schenke uns auch ein neues Hören auf dein Wort. Zeig uns, wie wir Gemeinschaft mit anderen, die dir gehören, leben können. Bitte zeige uns als Gemeinde, was jetzt dran ist und was nicht. Wir bitten für die Leitung unserer Kirche und unseren Bischof, dass du sie erleuchtest und führst durch dein Wort, sodass sie mit Mut, Kraft und Hoffnung die richtigen Schritte gehen und führen können. Wir bitten dich für unsere Regierung in diesen so herausfordernden Zeiten, dass sie Schaden abwenden und Gutes fördern können. Bitte schenke Mut zur Wahrheit und lass auch immer wieder die Wahrheit ans Licht kommen, die Wahrheit, die frei macht. Wirklich gut wird erst alles, wenn du selber eingreifst und kommst durch deinen Sohn Jesus Christus. So komme dein Reich, das alles Unheil überwindet. Erfülle uns mit der Hoffnung und Freude auf deine Erlösung und den neuen Himmel und die neue Erde, die du schaffen wirst. Amen.